Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
So, servus. Dieter Jakob auch am Start, cool. Ja, ich dachte mir, ich mache mal einen spontanen Livestream, weil super viele Fragen immer kommen und dann kann ich sie mal direkt hier beantworten. Es ist teilweise entspannter. Servus Markus. Hi. Ja, also wenn ihr Fragen habt, haut sie einfach mal raus, dann kann ich sie euch beantworten. Muss das nicht immer so ewig schreiben. Habt unten diese Fragefunktion oder haut sie einfach in den Chat rein und mal gucken, was da so für Themen kommen. Ach, Maxim ist auch da. Also bin mal gespannt, ob ihr ein paar Fragen mitgebracht habt. Ansonsten betrinke ich mich hier einfach. Heißt er, fragt, hast du deinen Indien-ETF schon gewechselt? Ist ein guter Reminder von dir, habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ich fand das aber, was der Gerd Kommer gesagt hat, sehr plausibel, weil ich habe ja bisher tatsächlich meine ETFs häufig auch nach Volumen ausgesucht, um einfach zu sagen, okay, der ist groß genug, da ist das Risiko gering, dass der nicht morgen eingestellt wurde. Und in diesem Indien-ETF-Bereich, wenn ihr euch mal damit beschäftigt habt, gibt es ja nicht so viele. Und ich bin ja selbst bei der Consorsbank mit meinem Privatdepot. Und bei der Consorsbank sind die iShares-Dinger relativ teuer. Also mit einem Ausgabeaufschlag nochmal von 1,5%. Und die von Luxor sind ohne Ausgabeaufschlag. Und deswegen habe ich sogar den von Luxor. Und der Indien-ETF kostet 0,85% TER, glaube ich. Und dann gibt es ja noch mal jetzt den anderen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Amundi. Ich vergesse das jedes Mal. Der kostet ja nur 0,3 oder so. Und auf den wollte ich jetzt mal wechseln, weil der Kommer ja im Kern gesagt hat, dass das gar nicht so relevant ist, dass das sozusagen breit getreten wird, immer dieses Thema, diese Gefahr. Und dass die größtmögliche Gefahr ja wird, dass der ETF mal eingestellt wird. Aber selbst wenn das passiert, ist das auch nicht eine wirkliche Gefahr, weil deine Anteile einfach nur verkauft werden und du das Geld bekommst. Also sehe ich das nicht so problematisch an. Von daher aber guter Reminder, muss ich demnächst mal tun. So, hier sind zwei Fragen gekommen. Dieter Jakob, investierst du in ETFs, die Zukunftsthemen abbilden? Ich habe einen ETF, der auf künstliche Intelligenz geht. Das würde ich als ein derartiges Zukunftsthema sehen. Also in dem Fall mit ja. Ansonsten, was habe ich noch für ETFs, habe noch einen mit Wasser, ist jetzt nicht gerade das Zukunftsthema, aber sicherlich auch in Zukunft durch immer mehr Menschen immer größeren Wasserbedarf. Also von daher sicherlich auch irgendein Thema, was da reinspielt, aber künstliche Intelligenz passt da rein. Wie heißt dieser ETF? Schau mal in meinen Post von Gerd Kommer zu dem Buch Souverän investieren. Da habe ich alle meine ETFs, die ich bespare, aufgeführt. Und da kannst du dir ja oder könnt ihr euch die alle mal reinziehen. Doch Wasser ist ein Zukunftsthema, okay. Mach ich mal die nächste Frage. Wie viele Stunden arbeitest du circa täglich? Puh, das ist schwierig zu sagen, was bei mir, was sagst du? 16. Meine Frau sagt 16. Es ist schwierig zu sagen, was alles unter Arbeit fällt. Aber ja, schon ein paar Stunden, ja. Aber ich nehme mir auch immer wieder Zeiten, wenn das Wetter zum Beispiel gut ist, dass ich mal zum Boot rausfahre und dann von dort aus arbeite. Also Arbeit ist dann bei mir auch teilweise schon verschwommen. Mir macht es dann Spaß, so dass ich das gar nicht so strikt voneinander trenne häufig. Dann kam hier noch eine Frage: Wie hoch sind deine Einnahmen durch Vermietung aktuell? Puh, lass mich überlegen. Wohnung in Werder, etwa 750 Euro warm. Wohnung in Berlin-Kreuzberg, etwa 1300 Euro pauschal als WG. Wohnung in Neukölln zieht jetzt der Verkäufer aus, wird dann vermietet, so grob, auch pauschal, als Zwei-Zimmer-WG für, ich hoffe, so 1200, die ich mit der Wohnung erzielen kann. Wohnung in Schöneberg, 1200, ich glaube 85 Euro pauschal. Wohnung in Hamburg, 795 Euro pauschal. Ja, das sind die Wohnungen. Hamburg haben heute die Kündigung, also da wird jetzt bald neuer Mieter wieder gesucht. Ist ja auch möbliert und nicht als WG, weil das eine Einzimmerwohnung ist, aber eine möblierte Wohnung quasi. Der Mieter war jetzt aber auch ein Jahr drinne. So, jetzt schaue ich hier mal weiter. Wann beginnt das nächste Mal die wichtigste Stunde? Also das beginnt ja nicht immer neu, sondern wir nehmen quasi in die Gesamtcommunity neue Menschen auf und eröffnen in der Gesamtcommunity eine neue Untergruppe. Wir haben inzwischen, ich denke, sitze ich im Kopf, 6, 7 Untergruppen. Und jeder bekommt einen Rechenschaftspartner und dieser Rechenschaftspartner, den hat man für 3 Monate, genauso wie seine Gruppe. Und dann mixen wir mal wieder alle mit durch, dass man möglichst viele Menschen in dieser Zeit auch kennenlernt, dass man seine Rechenschaftspartner wechselt. Wir haben auch einmal im Monat so eine Aufgabe, dass ich völlig random quasi Leute einander zulose, dass man miteinander telefoniert und wieder einen anderen Menschen kennenlernt. Ich glaube, das Thema Menschen kennenlernen und Netzwerk ist enorm wichtig und deswegen ist das ein Bestandteil. So, das war die Frage. Ach so, und wann? Das ist jetzt am 14.06. ist der nächste Kickoff. So, hier sind ganz viele Fragen. Ich komme gar nicht hinterher. Was macht der Nachwuchs, beziehungsweise wie geht es deiner Frau? Ja, die liegt hier hinter mir kugelrund auf dem Sofa und kann sich immer weniger bewegen, aber ihr geht's gut. Nächste Frage, ich gehe die einfach mal jetzt hier alle durch. Was sind die Must-Haves, Fonds, ETFs? Also erstmal glaube ich an eins, dass Aktienfonds, aktiv gemanagte Aktienfonds nicht der Weg sind. Es gibt sicherlich Ausnahmefälle, die diese Regel bestätigen, wie bei allem. Aber da gibt es auch viele wissenschaftliche Studien zu. Gerd Kommer kann man gerne lesen dazu, dass eben selbst aktiv gemanagte Fonds 90%, 85, 80% derer eben nicht den Markt schlagen. Und jetzt kommt ihr noch mal dazu, dass sie eben enorm hohe Gebühren nehmen. Das heißt, wenn du 1,9% zum Beispiel eine TER bei einem aktiv gemanagten Fonds hast, dann muss der diese erstmal erwirtschaften auf die Marktperformance drauf. Und das, glaube ich, schaffen auf Dauer kaum Fonds. Und von daher ist das aus meiner Sicht keine Lösung. ETFs. Glaube ich, dass ich auch aktuell viel zu viele ETFs habe, dass das gar nicht notwendig ist. Ich denke, dass es vollkommen ausreicht im Grunde, einen zum Beispiel All Country World zu nehmen. Da hat man ja im Grunde dann die Mischung aus MSCI World und Emerging Markets. was für mich ein Must-Have ist, weil ich ja viel drüber gelesen habe und sehr überzeugt darüber bin, ist, einen China-ETF zu haben, beziehungsweise auch einen Indien-ETF. Also ich bespare ja, ich habe ja ein Emerging Markets Asia ETF, den ich mit 1000 Euro im Monat bespare. Also da ist quasi von den Schwellenländern nur Asien mit drin, weil ich will quasi nicht Südamerika drin haben als Schwellenländer, weil ich die nicht so stark sehe. Den habe ich drin und dann den Indien ETF, den bespare ich auch mit 1000 Euro nochmal. Also da sehe ich zukünftiges Wachstum sehr gegeben. Deswegen sind die für mich ein Must-Have. So, jetzt gucke ich mal kurz hier die Nachrichten. Juni Maller, Peter Daletzky, nein. Urlaub, ich muss jetzt mal hier mich um meine Frau kümmern. Also kein Urlaub. Was ist dein Tipp für eine glückliche Beziehung? Fand ich heute ganz schön aus dem Buch von Lars Ament, was er geschrieben hat, also diese Auszüge. Und mein Tipp ist immer für jede Beziehung mal sich dieses Buch durchzulesen, die 5 Sprachen der Liebe. Da geht es im Kern darum, dass wir alle eine dieser 5 Sprachen der Liebe oder 2 im Grunde haben, die wir im Haupt sehen, also Sprachen der Liebe, mal gucken, ob ich es zusammenkriege, ist einmal Lob und Anerkennung zum Beispiel, einmal Zweisamkeit und so weiter. Ich krieg's jetzt gerade gar nicht hin. Schatz, hast du die noch?
Geschenke.
Geschenke, ja. Geschenke ist eine Sprache der Liebe.
Körperliche
Nähe. Na, auf jeden Fall, dass jeder eben eine Sprache der Liebe im Grunde hat und es enorm wichtig ist, die Sprache der Liebe unseres Partners eben auch zu verstehen, weil die kann völlig unterschiedlich sein. Also Fürsorge ist noch eine, schreit im Hintergrund. Also wenn einer zum Beispiel jetzt die Sprache der Liebe hat, Lob und Anerkennung, dann will er quasi von dem anderen Lob und Anerkennung, weil das seine Sprache der Liebe ist. Aber er äußert eben häufig auch seine Liebe, indem er Lob und Anerkennung ausspricht und damit denkt, dass der andere seine Liebesbekundung dann auch versteht. Aber wenn der andere jetzt, der Partner, zum Beispiel die Sprache der Liebe Zweisamkeit hat, dann reicht dem das eben nicht. Ja? Das ist überhaupt nicht seine Sprache der Liebe. Und sich mit seinem Partner mal bewusst zu machen, welche Sprachen der Liebe hat man da überhaupt und was spricht man und was möchte man gerne haben, ist enorm wichtig, weil ich merke immer, dass viele Beziehungen quasi unterschiedliche Sprachen oder daran eben sozusagen zerbrechen. Also sehr gutes Bier kann ich nur empfehlen. So, jetzt muss ich mal hier das... Was sagst du?
Sehr gutes Bier?
Ja, hast du gerade gesagt. Aha. Sehr gutes Buch. Ja, das Bier ist auch sehr gut, weil die Frage hier gerade kommt, da habe ich schon mal laut gedacht, was für Bier trinkst du? Ich trinke hier Augustiner. Wird sich bei dir mit Kind oder auch beruflich etwas ändern in Arbeitszeiten? Ah, das wird man tatsächlich sehen. Sicherlich. Ich habe mir aber inzwischen auch meinen Tag so geregelt, auch mit Miracle Morning, dass ich mir zum Beispiel vor 10 Uhr gar keine Termine setze, beziehungsweise ich setze mir, vielleicht ist das der Hack, ich setze mir in meinen Kalender einen Termin, nämlich einen Termin mit mir selbst, sodass kein anderer mir einen Termin reinsetzen kann. Und somit ist meine Morgenstunde quasi schon immer komplett für mich reserviert und habe somit ziemlich viel Freiheiten am Morgen. Konntest du den Talk mit Martin Limbeck retten? Nein, die App ist mir abgestürzt, nachdem ich den Livestream beendet habe. Und ja, die Aufnahme war dann quasi weg. So, jetzt gehe ich mal wieder in die Fragen rein. Viele ETF-Fragen. Wie viel darf ein ETF maximal für dich kosten? Puh, schwer zu sagen, ne? Der teuerste, den ich habe, ist ja der Indien-ETF. Deswegen fand ich die Antwort vom Gerd Kommer dann entsprechend auch wechseln. Jetzt war mein Akku hier fast leer. Und 0,85% TER finde ich schon brachial viel. Wann kaufst du endlich Wohnung in Magdeburg? Ich war ja da gewesen und hatte mir ein paar angeguckt, ist dann nicht dazu gekommen, also hat nicht auf mein Gebot quasi eingeschlagen. Ich glaube, du hast mir ja mal gesagt, was du für gute Quadratmeterpreise auch hältst. Darauf ist er nicht eingestiegen. Und ich muss auch sagen, das Thema Immobilien, das vernachlässige ich zu sehr, weil ich derzeit mit eigenen Unternehmungen mehr beschäftigt bin und da mein absoluter Fokus drauf liegt. Ich glaube auch immer, dass das beste Investment, was es gibt, immer die eigenen Unternehmen sind. Also bevor ich in fremde Unternehmen investiere, sollte ich in meine eigenen Unternehmen investieren. Bevor ich in Immobilien investiere, ist auch das eigene Unternehmen ist immer die beste Investition. Und da bin ich gerade dran. Ich bin jetzt morgen früh auch wieder beim Notar und gründe quasi meine nächste GmbH. Und da liegt mein Fokus und dementsprechend ist das mit den Immobilien gerade so ein Thema. Wenn jemand gute Immobilien hat, ich kaufe gerne, ja. Also so ist das nicht gemeint, aber ich habe viel zu wenig Fokus auf dem Thema Immobilienakquise. Also wenn jemand auch dabei helfen will oder so, gerne. Ich zahle auch gerne. Das ist alles kein Ding. Vielleicht bietet auch jemand so eine Dienstleistung an, der noch nicht das notwendige Eigenkapital besitzt, zu sagen, hey, ich kenne mich mit dem Thema aus, ich mache die Akquise für dich, Maurice, dann können wir da gerne einen Deal finden, wo du oder entsprechend an jedem Deal dann auch partizipierst. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier war. Aktienzärtlichkeit, managst du Immobilien? Ja, meine Frau hilft mir auch beim Thema Immobilien, gerade so was das Thema Einrichtung angeht, Möblierung, weil wir vermieten ihr dann viel auch möbliert. Da hat sie dann ein deutlich besseres Auge als ich. So, Dirk Müller-Fonds, ja, der ist ja immer der Klassiker hier. Er verdient aber trotzdem sich, glaube ich, eine goldene Nase, der Kerl. Manchmal hier die nächste Frage, schichtest du deine Aktien hin und wieder mal um? Ganz cool, der Lukas hier aus der Community, der hat jetzt eine Portfolio-Performance für mich eingerichtet und alle Belege der letzten Jahre da quasi mal eingeschrieben. Da sind noch ein paar Fehler drin, die ich überprüfen muss. Aber dann habe ich das auch mal und dann sieht man das relativ schön auch. Und meine aktuelle Verteilung, die muss ich mal posten, die ist jetzt deutlich besser geworden. Also ich hatte ja zwischenzeitlich mal, dass Positionen wie Amazon oder Alibaba irgendwie 10-11% meines Gesamtdepots ausmachten. Ich glaube, gerade bin ich so dabei, dass die größten Positionen eben die beiden irgendwie so um die 6% ausmachen. Das heißt, die Gesamtabhängigkeit ist nicht mehr ganz so groß und das finde ich schon erträglicher, weil du ja immer diesen Wirecard-Fall sehen musst, ne? Diesen Totalausfall. Da hatten ja einige irgendwie, ich sag mal, Wirecard mit 30% in ihrem Depot gewichtet. Und wenn dann mal sowas passiert und du von heute auf morgen 30% deines Depots weg ist, dann brauchst du enorm lange, um das wieder wettzumachen. Wenn jetzt zum Beispiel deine größte Position 3% ist und die auf einmal weg wäre, naja, dann holst du das Ganze in einem halben Jahr wieder auf, ja. Aber deswegen denke ich, ist diese Diversifizierung an dem Punkt eben schon auch wichtig. Aber ich habe jetzt keinen Prozess, wo ich sage, einmal im Jahr schichte ich jetzt exakt um, ähnlich wie das der Komma auch im Weltportfolio beschreibt. Die Frage mit den Stunden hatten wir schon, das weiß ich nicht so genau. Zack, ich gucke mal nochmal in die Fragefunktion. Ach, beantwortet hier, so wird es sortiert. So, was haben wir hier für eine Frage? Was waren deine Lieblingsthemen-Module im Studium? Ja, kannst du ja nicht wissen mit dem, wenn du noch nicht da warst. Also alles gut. Ich stelle es aber hier zur Verfügung, kannst du auch nochmal hinterher reinziehen. Was waren deine Lieblingsthemen-Module im Studium? Also ich habe ja Business Administration studiert und habe mich dann auch aufs Steuerrecht spezialisiert. Betriebliche Steuer nannte sich das. Und das hat mir schon tendenziell, glaube ich, damals am meisten Spaß gemacht mit. Wahrscheinlich mache ich deswegen auch heutzutage den Steuerpodcast mit dem Johannes, weil mir diese Themen enorm viel Spaß machen. Das war mein anderer Schwerpunkt. Betriebliches Steuern und Controlling habe ich tatsächlich gemacht. Das hat mir aber nicht so viel Spaß gemacht. Und Marketing fand ich insgesamt total schwach, was dort angeboten wurde. Also, dass wir in einem, dann habe ich studiert, 2007, glaube ich, oder 8, ja, vielleicht auch 9, dass wir dort nichts gelernt haben über SEO, also Suchmaschinenoptimierung, über Ads etc. Verstehe ich nicht. Das sind aus meiner Sicht mit die wichtigsten Marketing-Disziplinen. Aber ja, das als Antwort. So. Hast du Ziele, was deinen Instagram-Kanal angeht? Wenn ja, welche? Also mein Ziel wäre oder ist, dass irgendwann mal 100.000 Menschen am Tag meine Buchausschnitte lesen. Und davon bin ich noch brachial weit entfernt, aber das ist ein Ziel. Und ja, jeder, der mir dabei hilft mit einem Share, mit dem Abspeichern der einzelnen Posts, mit dem Kommentieren, mit dem Reagieren auf jede Story, auch wenn es nur ein Smiley ist, der hilft mir damit, im Grunde den Algorithmus zu befriedigen. Und der Algorithmus von Instagram sorgt letztendlich dafür, dass die Inhalte dann auch immer wieder ausgespielt werden. Auch, und das will ich auch nochmal als Punkt nennen, weil die Frage kommt so oft: Hey Maurice, welches Buch ist denn das? Ich will dich jetzt nicht schon wieder nerven. Also das hat gewisse Gründe. Ich könnte ja auch einfach hinschreiben, welches Buch das ist. Mache ich aber nicht, weil ich will, dass die Leute fragen. Nicht, weil ich dann einen Affiliate-Link da reinpacke zum Bestellen, sondern weil ich eine Interaktion des Users will. Weil Interaktion dafür sorgen, dass Instagram sagt, hey, der Inhalt muss ja interessant sein. Also Instagram, der Algorithmus ist nicht in der Lage zu erkennen, was ist auf diesem Bild und ist es jetzt ein gutes Bild oder ein nicht so gutes Bild? Ist es ein schönes Bild oder ein nicht so schönes Bild? Er kann nur Messungen vornehmen und muss sich das so vorstellen, er spielt erstmal 10 Usern, dann 100 Usern, dann 1000 Usern dieses Bild aus und guckt, was passiert. Und je mehr Menschen interagieren, desto relevanter ordnet er diesen Inhalt ein. Und deswegen ist es mir enorm wichtig, dass Leute reagieren. Also fragt mich bitte nach diesem Buch, kommentiert und so weiter. Also das sind so ein bisschen die Hintergedanken, dass man vielleicht auch mal versteht, was Interaktionen auch bedeuten. So, ach, Zero, Servus. Zack. Bei welchem Gespräch in letzter Zeit hast du deine Glaubenssätze verändert? Puh, 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 puh. Da habe ich gar keine spontane Antwort zu. Vielleicht denke ich mal parallel drüber noch nach. Ich mal die nächste Frage hier. Wie schaffst du es, die gelesenen Inhalte erstens zu behalten und zweitens direkt umzusetzen? Also ich habe mal was von der Lernpyramide gelesen. Da war es mal grob so, dass wenn du einfach nur was liest, ja, oder letztens hat mir das ein Kumpel erzählt, behältst du vielleicht 10% der Inhalte, wenn das mal überhaupt so ist, ja. Wenn du dann ein visueller Typ bist und du kriegst zum Beispiel was in einem Video erklärt, dann behältst du, weiß ich nicht, 15 bis 20%. Und so geht es immer weiter hoch. Und das Höchste war quasi, wenn du Leuten Inhalte erklärst. Also wenn du etwas liest, verstehen musst, um es dann zu erklären. Und wenn du es dann anderen Menschen beibringst, dann lernst du und behältst du am meisten. Und im Grunde ist es ist es das, glaube ich, was ich hier auch tue bei Instagram. Ich lese was und dann mache ich mir Gedanken, ist das jetzt für andere relevant? Ich finde das enorm geil. Und wie bringe ich das jetzt rüber? Ja, wie kommentiere ich das? Und ich glaube, das führt dazu, dass mein Gehirn enorm rattern muss und dass sich die Inhalte besser verankern. Also vielleicht auch als Tipp dann für dich eben, Inhalte wieder so zu verarbeiten, dass du das Ziel nimmst, das jemand anders dann zu erklären, wer auch immer das sein mag. Und direkt umsetzen. Ich versuche mir eine Regel aufzustellen und zu sagen, aus jedem Buch nehme ich 2-3 Sachen mit. Ja? 2-3 Sachen führe ich in die Umsetzung. Bei 2 gelesenen Büchern die Woche kommt da natürlich einiges in die Umsetzung. Oftmals reicht, eine Sache in die Umsetzung zu bringen, ja, wenn du so viel liest dann. Aber in diesen kleinen Schritten denken, ja, also Kleinigkeiten immer ins Doing zu bringen. Ich habe ja zum Beispiel eine Vertriebsakademie aufgebaut und ich halte überhaupt nichts von diesem Vorlesungscharakter in der Uni, also 3,5 Stunden Vorlesung, ja. Ich glaube, was wichtig ist, Dinge auf den Punkt zu bringen und dann in die Umsetzung. Also 10 Minuten, 15 Minuten, ein Sachverhalt erklären und dann in die Umsetzung. Nicht 1000 Seiten und nichts umsetzen, sondern einige wenige und dann direkt umsetzen. Und das ist der viel wichtigere Punkt aus meiner Sicht. Kann man dich zum Segeln überzeugen oder Team Motorboot? Ich bin motorisch nicht so begabt und habe auch, sowas macht mir auch keinen Spaß. Also auch alles, was mit Handwerk etc. zu tun hat, macht mir einfach keinen Spaß. Und ich habe am Segeln nicht sonderlich viel Interesse. Mir macht auch das Motorbootfahren, ich bin da jetzt nicht so ein begeisterter Racer oder sonst was, sondern was ich liebe ist, in die Natur zu kommen. Also das, was ich eigentlich immer mache mit dem Boot, ich fahre zum Boot, setze mich darauf, manchmal fahre ich auch gar nicht los, sondern genieße es einfach, dieses Schaukeln in der Marina quasi und sitze auf meinem Boot in der Sonne und lese ein Buch. Ja? Oder, das Zweite, was ich mache, ich fahre raus, fahre quasi mitten aufs Wasser, schmeiße den Anker und chill dort. Ja? Also, und spüre einfach nur die Natur, deswegen mag ich das so gerne. Das ist sicherlich mit dem Segelboot auch schön, weil du eben keine Motorengeräusche hast und diese Natur so spürst. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. So, ich gehe weiter. Sasa, wie am besten mit Ungeduld umgehen? Ich habe heute wieder gelesen, dass das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Ich glaube, in der heutigen Welt wollen fast alle Menschen immer alles viel zu schnell haben. Ja? Und wir haben noch brachial so viel Zeit. Also egal, wie alt du bist jetzt, wenn du 40 bist, dann hast du noch so viele Jahre Zeit und es muss halt nicht alles immer sofort sein. Und der Erfolg stellt sich häufig auch erst hinterher ein. Ich habe es heute mal in einer Story geschrieben, ich kann dazu ja nochmal was sagen, also zu diesem chinesischen Bambus. Als ich in der Firma angefangen habe, wo ich jetzt bin, da hatte mir mein Chef, man muss dazu sagen, ist auch ein bisschen gut verkauft im Nachhinein. Also er sagte mir, Maurice, du hast natürlich noch nicht viel Ahnung von diesem ganzen Thema, aber du lernst es, du wirst es super schnell lernen, ja. Und nach 3-4 Monaten machst du den ersten Deal und dann geht's richtig rund, dann wirst du richtig viel Kohle verdienen und so weiter. Ich dort angefangen, habe nur auf die Fresse bekommen, ja. Also ich musste Head of Online Marketings anrufen, Head of SEO, Suchmaschinenoptimierungsexperten, also tatsächlich Fachexperten und sie anrufen und sagen, hey, pass auf, ich will mit dir über das Thema Suchmaschinenoptimierung sprechen und ich selber hatte nur ein sehr rudimentäres Wissen drüber. Und das haben die natürlich am Telefon enorm schnell entlarvt und ich habe nur auf die Fresse bekommen, ja, und habe dann jeden Tag eben Bücher gelesen, gelernt und irgendwann kam ich dann in den Moment und habe dann halt auch mal jemand am Telefon einen überzeugt, mir mal zuzuhören und einen Termin mit mir einzugehen. Das waren dann so die ersten Erfolge, ja, und ja, nach Monaten fragte mich mein Chef, ja, was ist denn nun jetzt hier mit Umsatz? Wo bleibt denn eben der Umsatz? Und ich meine zu ihm, Thomas, pass auf, ich bin wie chinesischer Bambus. Also, was ist chinesischer Bambus? Ich brauche Umsatz, ja. Ich sage, pass auf, ich bin wie chinesischer Bambus. Und ich erkläre dir, was chinesischer Bambus ist. Du hast einen Samen, den pflanzt du ein. Und dann gießt du jeden Tag und pflegst und tust und machst und machst und machst. Und nach einem Jahr, was siehst du an der Oberfläche? Also, Mann, es interessiert mich nicht, ich will Umsatz. Ich sage, du siehst nichts. So, dann Jahr zwei, du gießt, du düngst, du gibst dir richtig Mühe. Was siehst du nach Jahr zwei an der Oberfläche? Er sagt, Mann, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich sage, du siehst nichts. Er sagt, ich reiß diesen verdammten Bambus raus, ich reiß den Samen raus, wenn du keinen Umsatz machst. Ich sag so, nicht so schnell, Thomas. Jahr drei, du gehst, du machst, du tust und so weiter, was passiert? Er sagt, ist mir egal, ich habe den Bambus schon rausgerissen. Ich sag, wieder nichts. Aber Jahr fünf wächst dieser Bambus 1 Meter am Tag aus der Erde, ja. Und das bin ich, und so habe ich ihn quasi zu mehr Geduld angehalten, was sich letztendlich auch rauszahlte in meinem Leben. Ich habe nach 6 Monaten den ersten Deal gemacht, war auch ein kleiner Deal. Ich würde sagen, so richtig ging es dann los nach 1 Jahr, 1,5 Jahren, weil ich erstmal dieses enorme Fachwissen auch brauchte. Von daher, um wieder die Kurve zu kriegen, die Antwort auf deine Frage ist, ein anderes Mindset zum Leben zu haben, und nimm dir doch mal den Satz, das Leben ist ein Marathon und kein Sprint als Mindset. So. Was ist denn das für eine Frage? Verfolgst du eher die Strategie von Tony Robbins oder Costolani? Puh. Ich weiß gar nicht exakt, was die Strategie von Tony Robbins jetzt ist. Ich habe zwar einige Bücher von ihm gelesen, Unangreifbar im Finanzbereich. Also kann ich dir nicht exakt beantworten. Wenn du magst, mach mal hier eine Anfrage, dann schalte ich dich dazu. Dann kannst du die Frage ja mal erläutern. Das wäre auch cool. Oder wenn jemand anders hier mit rein will, dann könnten wir auch so ein Doppelding draus machen. Ja, das ist, Zero, das ist eine gute Frage. Wann können wir dein Buch lesen? Ich habe schon vorhin gesagt, ich fokussiere mich derzeit enorm auf meine Unternehmung, und da ich ja noch Angestellter auch bin, also ich habe tendenziell schon eher einen 45-Stunden- bis 50-Stunden-Job, und dazu mache ich meine Unternehmung. Da ist kein Fokus auf diesem Buch. Das Buch ist sozusagen fertig in meinem Kopf. Wenn ich meinen Angestelltenjob verlasse, dann werde ich mir irgendwann die Zeit nehmen und wahrscheinlich mal für 6 bis 8 Wochen ein Haus buchen irgendwo und dann das Buch schreiben. So ist es in meiner Fantasie. Hast du neben der Morgenroutine auch eine Abendroutine, um mit leerem Kopf ins Bett gehen zu können? Tatsächlich nicht. Es ist bestimmt noch ein Thema, woran ich arbeiten muss, weil ich es für enorm sinnvoll auch halte. Gerade sozusagen vor dem Einschlafen sein Unterbewusstsein nochmal zu programmieren, weil es über die Nacht hinweg weiter rattert, das Unterbewusstsein. Das geht quasi nie aus. Und ich glaube schon daran, dass du da dein Unterbewusstsein nochmal enorm stark programmieren kannst. Das heißt, wenn du mit positiven, ja, bestärkenden Gedanken einschläfst, dass es enorm gute Auswirkungen auf den nächsten Tag hat. Von daher finde ich das einen guten Punkt und erinnert mich auch dran, da wieder zu arbeiten. So, jetzt muss ich mal ein Bier trinken. Ich bin viel zu schnell. Was waren die Auslöser, dass du dich für diesen Investmentweg entschieden hast? Also, ich sehe das so, ich bin jemand, der der lernt. Ja, ich sehe mich nicht als den perfekten Investor, ich sehe mich als jemand, der lernt und der lernt beim Umsetzen. Und es sind beides Wege, an denen ich aktuell lerne, mich ausprobiere. Und man sieht es ja auch in meinem Depot, es hat noch keine klare Sprache. Ne? Ich fahre einen ETF-Ansatz, dann habe ich Dividendentitel mal gekauft, dann habe ich Wachstumsaktien. Dann habe ich Aktien gekauft, mit denen ich mich enorm stark auskenne. Thema Online-Marketing, dort, wo ich quasi stark drin bin. Und man merkt, ey, Johannes, komm mal lieber mit hier rein. Man merkt eben, dass ich gucke, was mir gefällt. Aber ich habe eins gelernt in der Zwischenzeit, das, wo ich quasi mich auskannte, das performt bisher am besten. So. Ach, guck mal, jetzt eine Teilnehmeranfrage.
Gucken, ob das funktioniert. So, ich gucke mal auf die nächsten Fragen. Oh, das kann man ja so gar nicht lesen. Warte mal. Also, wenn als Student die Arbeitserfahrung nicht die berufliche Zukunft untermalt, die man sich wünscht, lieber weiter den Weg des Lebenslauf gehen oder eine neue Richtung einschlagen? Also ich würde da mal komplett drauf scheißen, was du studiert hast oder was deine bisherigen Arbeitserfahrungen aussagen. Und das sollte niemals ein Grund sein, dass so ein bisschen versunkene Kosten, ne? Wir Menschen beziehen bei Entscheidungen nahezu immer die bereits investierten Kosten, Aufwände, die bereits investierte Zeit mit in unsere Folgeentscheidung ein. Also auch beim Thema Börse, ne? Du kaufst eine Aktie, die geht 20% runter. Was machst du? Du solltest dich fragen, hat sich an diesem Unternehmen was verändert? Glaube ich nicht mehr an die Zukunft des Unternehmens? Wenn eben doch, dann hältst du dieses Unternehmen, dann verkaufst du halt nicht. Aber wir Menschen beziehen oft die minus 20% Buchwert mit in unsere Folgeentscheidung. Und das ist ein Fehler. Und genauso halte ich das für einen Fehler, die Vergangenheit für die Zukunft mit in die Entscheidung für die Zukunft einfließen zu lassen. Also deine Arbeitserfahrung der Vergangenheit, dein Studium der Vergangenheit hat nichts mit deiner Zukunft zu tun. Wenn du sagst, du willst das, das und das jetzt machen und dein Herz drück das aus, dann mach das. Ja, dann ist das total unabhängig, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Also trenne diese Dinge mit den Entscheidungen deiner Zukunft. So, next. Du hattest gerade angefragt hier für eine Teilnahme am Livestream. Ich habe das auch bestätigt, aber dann kam gerade eine Meldung, dass das nicht funktioniert hat. Also versuch's gerne nochmal, hole ich dich nochmal dazu oder wenn jemand anders dazukommen will, probieren wir das nochmal aus. Wie ist meine Meinung zur Kryptowährung an sich und zur Blockchain? Ich habe tatsächlich mal ein Buch drüber gelesen oder sogar zwei so dünne Heftchen bei Amazon. Das sind ja aus meinem Gefühl immer so Fake-Bücher. Ja, sehen immer so toll aus. Das sind so dünne Hefte mit Schriftgröße 48 und Zeilenabstand 5 Meter. Mir ist das nicht ganz klar geworden. Und wenn ich etwas nicht verstehe, 100%ig, dann investiere ich mein Geld nicht. Und dann wäre das ein reiner Zock. Deswegen bin ich nicht in Krypto investiert, beziehungsweise doch ein wenig, weil ich habe ein Hochzeit oder wir haben ein Hochzeitsgeschenk bekommen, nämlich Bitcoin. Also nicht ein Bitcoin oder mehrere, sondern irgendwie einen Anteil. Und den habe ich aber immer noch nicht eingelöst. So, jetzt ist W. Krause hat eine Anfrage. Ja, ich versuche mal live gehen, ja. Ich habe dich mal dazu geholt. Ah, nee, jetzt hast du abgelehnt. Jetzt hast du aber abgelehnt, ja, nicht ich hier. Das war wohl dann nur ein Test. So, machen wir mal die nächste Frage. Outsourcing Immobilienverwaltung, ab wie viel Wohneinheiten? Ab 12. Steuer etc. nervt mittlerweile. Puh, bin ich ja der falsche Ansprechpartner. Ich habe nur eine Erfahrung jetzt gemacht. Ich bin ja, wie gesagt, jemand, der schnell mal umsetzt und guckt. Und ich habe nicht erst eine Struktur aufgesetzt, sondern habe meine Immobilien gekauft und gesagt, ich brauche jetzt da nicht ein Extrakonto, hauste alles mal aufs Girokonto, lässt da alles mal über ein Konto laufen. Und jetzt habe ich 5 Immobilien auf meinem normalen Girokonto laufen. Das heißt 5, und ich vermiete ja größtenteils eben auch pauschal, ne, als WG, möblierte Vermietung und so weiter. Das heißt, ich habe da 5 Stromverträge dann, nee, 4 sind es, ne, weil die eine ist nicht, die ist normal vermietet. Also 4 Stromverträge, 4 Gasverträge, 4 Internetverträge und so weiter. Und das am Ende immer rauszuklamüstern jetzt in der Steuererklärung war ein Riesenakt, ja, da Übersicht zu behalten, weil ich auch nicht laufend gebucht habe in Konten, laufend monatlich fleißig war, sondern immer irgendwie im nächsten Jahr alles zusammensuchen muss. Und das war enorm belastend. Deswegen mein Tipp, auch wenn ihr mit der ersten Immobilie anfangt, ein sauberes Mietkonto machen, da alle Verträge einrichten. Denn wenn ich das jetzt ändern will, dann muss ich quasi überall die Daueraufträge ändern, Abbuchung, blablablub. Also muss ich aber trotzdem jetzt machen. Aber die Frage der Verwaltung kann ich dir tatsächlich so nicht beantworten. Nächste Frage: Wie hältst du dich körperlich und geistig fit, um täglich Höchstleistung zu geben? Tatsächlich die Antwort, und deswegen mache ich es ja auch, die wichtigste Stunde. Also durch Miracle Morning habe ich diese Veränderung, diese Energie erst bekommen. Und deswegen bin ich ja so überzeugt, dass das eben alle Menschen machen sollten und nicht nur so wenige. Und versuche quasi immer mehr Menschen mitzunehmen auf dem Weg. Deswegen sitze ich hier nach einem langen Tag noch und habe auch hierfür noch die Energie. Und der Grund ist eben Miracle Morning. Und warum? Weil der Start den gesamten Tag prägt. Ja, ich starte mit einer Meditation. Ich starte mit Ruhe. Ruhe für den Geist, mit Sport, mit Visualisierung meiner Ziele, mit mich selbst bestärken durch Affirmation, ja, also meine inneren Glaubenssätze zu stärken, positiv zu verändern, Dankbarkeit zu zelebrieren, indem ich sie aufschreibe. All das sind so Dinge, die einen enormen Effekt auf mich hatten, und deswegen kann ich es nur jedem raten, das zu machen. Unabhängig jetzt, ob jetzt in meiner Community, das musst du nicht. Du kannst auch diesen Weg alleine gehen. Alleine gehen ist nur deutlich schwieriger, weil so eine Gemeinschaft, wo du mit Gleichgesinnten dich austauschen kannst, eben deutlich bei diesem Commitment hilft. Aber egal wie, mach das einfach, ja. Wie hast du dein Warum für deine Ziele gefunden? Wie hast du dein Warum für deine Ziele gefunden? Also diese Frage nach dem Warum finde ich immer sehr, sehr schwierig. Ich glaube, was mich enorm antreibt, ist der Glaubenssatz, dass im Grunde finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit eben wahre Freiheit bedeutet. Also ich merke auch immer mehr, wenn ich so den ein oder anderen Angestellten beobachte, dass das für mich nichts anderes ist wie Sklaverei. Also das klingt halt krass, ja. Aber wenn du jemand anderes fragen musst, ob du morgen Urlaub machen kannst, dann ist das für mich Sklaverei, dann ist das keine Freiheit, ja. Dann ist es keine freie Entscheidung. Und für mich ist dieses Freiheitsbestreben der größte Treiber und das, was mich treibt, und das ist mein Warum, ja. 100%ig frei zu sein in jeglicher Wahl. in der Wahl, ob ich morgen arbeiten will oder nicht. Ich will das heute Abend entscheiden und ich will keinen Menschen da fragen, ja. Ich will auch am Wochenende oft arbeiten, ja. Aber nur weil mein Arbeitgeber da keine Bürozeiten hat, kann ich das nicht. Das sind alles Dinge, die passen nicht in mein Lebensmodell. Und das ist sicherlich mein richtiges Warum, ja, weil dieses Lebensmodell mir nicht gefällt. Und ich schüttel tatsächlich auch den Kopf, dass so viele Menschen in diesem Angestellten-Dasein leben, weil es für mich ist es nichts anderes als Sklaverei. So, was fasziniert dich an Bodo Schäfer? Wie hat er dich beeinflusst? Also ich glaube, Bodo Schäfer, da gibt es ja auch, ich glaube, wie bei vielen erfolgreichen Menschen gibt es ganz unterschiedliche Stimmen zu. Ich finde sein Buch erstmal Gesetze der Beginner, einer der besten Einstiegsbücher für das Thema. Ich habe heute auch wieder zitiert raus, nimm es immer wieder in die Hand. Für den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, weil du hast halt kleine Kapitel, also irgendwie sagen wir, ich weiß es nicht, 5 bis 10 Seiten, irgendwie so in der Drehe, 5 bis 10 Seiten, hast irgendwie eine ganz nette Anekdote, eine ganz nette Geschichte, ein Learning, eine Erklärung und einen Umsetzungspush. Und da kannst du sofort Dinge in die Umsetzung bringen. Das inspiriert dieses Buch und ist einfach. Ich glaube, wichtig ist gerade am Anfang auch beim Thema Lesen. Also wenn dein erstes Buch Warren Buffett, Das Leben ist wie ein Schneeball ist, dann liest du kein Buch mehr. Als, ich sag mal, als Leseanfänger, der sich für so eine Themen interessiert, weil das ist enorm langgezogen, sicherlich gute Learnings drin, aber für mich dennoch nicht ein gutes Buch, weil ein gutes Buch schafft es eben viel kurz zu fassen und auf den Punkt zu bringen. Wie hieß denn das Buch nochmal? Ich habe da eins. Schatz, weißt du, wie das Buch hieß zum Thema was ist Glaubenssätze und so weiter? Dieses
Meinst du das
dünne.
von dem Murphy?
Ich glaube, James Allen oder so. Ich weiß von dem Titel nicht. Naja, das ist auf jeden Fall, das finde ich geil. 60 Seiten auf den Punkt, jede Seite markiert. So muss für mich ein Buch sein. Ja, wenn du es siehst, kannst du mir noch mal. Was für ein Ding? Ja, wie ist der deutsche Titel? Ja, naja. So. Was war. So wie wir denken, so leben wir. Also super Buch, so wie wir denken, so leben wir. James Allen, ne? Ja, das ist ein Hammerbuch. Ist so dünn, aber so gut. Also kann ich nur empfehlen. Wie bist du zum Investment gekommen? Was waren deine größten finanziellen Fehler zwischen Abitur und dem Maurice heute? Finanziellen Fehler. Also Fehler Nummer 1, sicherlich viel zu spät angefangen, ne? Also ich habe mit Aktien im Grunde so richtig erst 2017 angefangen. Ich habe zwar 2015 mal eine Aktie gekauft, also VW-Aktie, eine, ich glaube, im Wert von 5.000 Euro oder so. Und dann aber 2 Jahre auch nichts gemacht, ne? Und vor 2015, jetzt bin ich 34, also sagen wir mit 28 habe ich mal was in die Richtung gemacht. Und dann so richtig erst 2017, also mit 29, 30 so in der Drehe. Das ist natürlich viel zu spät, ne? Da hätte ich mir einiges vereinfachen können, gerade weil ich ja auch schon Jahre davor gutes Geld verdient habe. Also ich musste mal nochmal nachgucken. Ich glaube, ich habe mit 26 das erste Mal 100.000 Euro im Jahr verdient. Das heißt, auch da waren die finanziellen Möglichkeiten schon da. Ich habe immer nicht auf großem Fuße quasi, man sagt man das so, weiß ich gar nicht, gelebt. Das heißt, die Möglichkeiten waren schon viel früher da, sodass ich deutlich früher hätte anfangen sollen. Ich Ich glaube, man kann auch mit ganz kleinen Beträgen anfangen und das hätte ich noch viel früher machen können, weil ich mit 18 schon bereits Pizzafahrer gemacht habe. Ich habe Jobs gemacht als Hostess, wollte ich schon sagen. Das nannte man Host, ja, also so auf Messen rumstehen, irgendwas reichen, irgendwelche Hiwi-Jobs. Ich war zum Beispiel auch mal Barack Obama auf der Wahlparty, wo Barack Obama das erste Mal gewählt wurde von RTL und CNN. Da hatte ich so eine Gummimaske und musste mir die immer überziehen. Und dann war ich Barack Obama und stand quasi auf dem roten Teppich und alle wollten immer zu mir und ein Bild machen. Ja, also so eine Art von Jobs habe ich damals gemacht. Sehr, sehr, sehr lustige Zeit. Und aber auch da wären es sicherlich möglich gewesen, mal 100, 150 Euro entsprechend wegzulegen. Ja, was war noch finanzielle Fehler? Also auch das Thema Immobilien ist ja krass, ne? Also wenn man das jetzt sieht, ich habe letztens ja mit Rainer Zietemann gesprochen, der hat ja 2002, glaube ich, gekauft in Berlin für 400 bis 500 € den Quadratmeter. Ich glaube, gerade sind wir im Schnitt bei 5.000 oder so. Das heißt eine Verzehnfachung. Also auch das Thema Immobilien viel, viel zu spät gesehen, überhaupt mich mit beschäftigt. Diese ganzen Themen, also das sehe ich auch als brachialen, großen Fehler an. Und es ist wie bei allem, ne? Ich bereue im Nachhinein gar nicht die Dinge, die ich gemacht habe, wie ihr merkt, sondern die Dinge, die ich nicht gemacht habe. Also ich werde dir nicht erzählen, wenn ich irgendwelche Aktien gekauft habe, dass ich das bereut habe, irgendwelche Einzeltitel, bereue tatsächlich die Dinge, die ich nicht gemacht habe. Und das finde ich auch immer wieder wichtig, eben da, so als Mindset. Ich versuche das Leben wie ein Spiel zu sehen. Und das war so ein Mindset-Switch. Und seitdem spiele ich halt gerne auch viel mit. Und auch wenn das Fehler sein mögen, am Ende würde ich mich ärgern, wenn ich eben nicht mitgespielt habe. Am Ende des Lebens würde ich mich ärgern, wenn ich nur ein Level gespielt habe. Also ich habe früher als Teenie immer Counter-Strike gespielt. Und ich vergleiche das immer so, dass die meisten Menschen immer nur ein Level, eine Karte spielen. Ihr ganzes Leben ist nur eine Karte, ja. Und für mich ist es total interessant, immer wieder die Levels oder die Karten zu wechseln. Und dementsprechend auch meinen Job zu wechseln, ja, meine Tätigkeit zu wechseln, ein neues Unternehmen zu gründen, immer wieder neue Dinge zu tun. Das ist quasi, wenn man es auf Computerspielebene sieht, immer wieder das Level zu wechseln, um was Neues zu haben, um nicht das ganze Leben nur ein Level gespielt zu haben. So, ich gehe mal weiter. So, was haben wir noch? Wohin geht's als nächstes reisetechnisch? Ja, jetzt steht erstmal die Geburt an und ich glaube, danach so direktes Reisen ist auch nicht so ganz möglich. Also die Reiseziele sind ein bisschen nach hinten verlegt. USA steht noch ganz oben auf der Agenda. Die Malediven finde ich auch oder fanden wir auch so, so cool, so entspannt. Also ich glaube, da werden wir auch mal wieder hin. Ja, und das sind, glaube ich, so die nächsten Dinge. Auch Robinson Club habe ich jetzt letztens sehr gefeiert, habe ich das erste Mal mal ausprobiert, hat mir gut gefallen. Kann ich mir vorstellen, dass wir das auch das eine oder andere Mal jetzt mit Kind machen werden, weil es halt super entspannt ist, super geiler Service gewesen ist, super coole Leute. Das Konzept hat mir auch sehr gut gefallen. So. Ich schaffe es hier gar nicht, Bier zu trinken. Das habe ich mir anders vorgestellt. So, ich glaube, ich habe tatsächlich fast alle Fragen. Habt ihr noch Fragen? Ihr müsst mich beschäftigen. hier ist noch eine, die habe ich noch übersehen. Ach, krass, das geht gar nicht. Warte mal. Nee. Die Frage war, um wie viel Uhr ich aufstehe. Also auch das war ein Lebensziel, was ich mir erfüllt habe. Ich stelle mir keinen Wecker. Ich will mir keinen Wecker stellen. Das heißt nicht, dass ich bis 11 Uhr schlafe. Ich wache automatisch auf. Ich habe eine innerliche Uhr, die ist relativ stark, aber ich stelle mir keinen Wecker. Das heißt, es gibt Tage, da stehe ich um 5 Uhr auf, um 4:45 Uhr, oh, jetzt bin ich müde, oder auch um 6 Uhr, 6:30 Uhr, ganz selten so um 7 Uhr, aber im Kern so zwischen 5 und 7 Uhr, aber ohne einen Wecker. Deswegen gibt es nicht die eine Zeit. Wie erkennst du Möglichkeiten für die Änderung des Levels beziehungsweise der Änderung der unternehmerischen Tätigkeit? Ich denke, Komfortzone ist das Wort. Ich habe ja zum Beispiel, als ich hatte erzählt, als ich 26, 27 in dieser einen Firma war, da war ich dann auch so weit, dass ich etwa 100.000 Euro im Jahr Jahresverdienst hatte, was in meinem gesamten Freundeskreis wahrscheinlich das meiste war, ja. Und ich hatte mir auch so eine Komfortzone aufgebaut, dass ich meistens Montag und Dienstag Homeoffice gemacht habe. Da saß ich am Telefon, da ich das ganz gut konnte, habe ich mein Ziel so in, ich würde sagen, so in 5 Stunden Arbeit an den beiden Tagen geschafft und habe dann Termine gelegt für meistens Mittwoch und Donnerstag. Da war ich dann so in Städten wie Hannover, Braunschweig, also all das, was so 2, 3 Stunden von Berlin entfernt. Der Vertrieb dort deutlich einfacher war als in anderen Städten. Also als zum Beispiel in Berlin, da waren alle Startups, deswegen haben alle dort Vertrieb gemacht. Deswegen bin ich dahin gegangen, wo es ein bisschen einfacher war. Habe dann diese beiden Tage Vollgas gegeben und gearbeitet. Und Freitag, ja, habe ich so Homeoffice gemacht. Also nahezu dann nur noch Nacharbeitung, aber dann hatte ich auch einen halben Tag frei. Und für diesen Job hatte ich dann irgendwann so ein Jahreseinkommen von 100.000, hatte einen Firmenwagen und all meine Kumpels sagten, wow, voll geiler Job und so weiter. Und ich habe gesagt, nee, ich kündige jetzt diesen Job. Und alle so, wie kannst du so einen Job kündigen? Das ist doch das Geilste, was es gibt. Und ich sagte, nee, das ist nicht das Geilste, was es gibt, weil der Job mich überhaupt nicht ausgefüllt hat. Ich habe mich gelangweilt. Ich habe immer dasselbe geredet dort im Vertrieb. Ich musste irgendwie Leute überzeugen, die gar kein wirkliches Interesse hatten, ja, für diesen Spirit aus ihrem Gastronomiebetrieb was zu machen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und deswegen habe ich dann auch diesen Job gekündigt. Ja, ich war in einer Komfortzone, aber ich bin nicht mehr gewachsen. Das heißt, die Antwort auf deine Frage wäre für mich, wenn deine Lernkurve irgendwann abflacht, ja. Also meistens ist ja du machst irgendwas Neues, deine Lernkurve geht mega steil und je länger du das machst, desto mehr flacht sie dann irgendwie ab. Und wenn du an dem Moment bist, wo es flach wird, dann musst du dir Gedanken machen, was du änderst. So sehe ich das jedenfalls. So, was kam hier noch? Ah ja, zum Thema innere Uhr und Wecker. Ja, schwierig. Ich weiß gar nicht, wie das so gekommen ist, dass ich so früh. Also manchmal fuckt es mich auch ab, ja, wenn es so, wenn wir feiern sind und um 2 Uhr nachts ins Bett gehen oder um 3 Uhr, dann kann ich auch nicht lange schlafen. Also ich würde dann gerne mal bis 9 oder 10 schlafen. Ich wache aber trotzdem früh auf. Ich weiß gar nicht, wie man sich so wirklich das antrainieren kann. Ich glaube, wenn dein Warum stark genug ist, aufzustehen, dann kommt das von ganz alleine, weil du Lust hast aufzustehen, weil du was schaffen willst, ja. Also ich könnte gar nicht so lange im Bett liegen, weil ich so tausend Dinge vorhabe zu tun. Ah, hier kommt eine Anfrage. Mal gucken, ob das geht. Oder war das wieder keine Absicht? Ah ja, da ist jemand. Hallo Tim. Ah. Tim, das war wohl keine Absicht. Du warst schon einmal als Unternehmer tätig, hast dann deine Unternehmung für einen Angestellten verkauft. Warum hattest du dich dafür entschieden, meinst du? Weil wahrscheinlich, muss mal kurz ein Ladekabel hier suchen. Kleinen Moment. Ja, warum war das so? Also ich habe Ich bin damals in diese Unternehmung im Grunde reingerutscht. Ich hatte mein Praktikum gemacht bei PricewaterhouseCoopers, habe mich maßlos unterfordert gefühlt, musste dort irgendwie recherchieren und kopieren und ja, wahrscheinlich das, was so ein Werkstudent auch standardmäßig machen muss. Aber das hat mich überhaupt nicht ausgefüllt und ich wollte dringend damit aufhören. Und dann habe ich jemanden in der Kneipe kennengelernt, der mir sagte, er sei Koch- und Metzgermeister. Und er ist quasi erfolgreicher Unternehmer gewesen in seinem Leben und er bringt mir das Unternehmertum bei. Und naja, ich dachte dann, ja, ist ja cool, der ist irgendwie Millionär, der bringt mir das bei. Das ist ja super praktisch. Naja, im Nachhinein war das aber gar nicht, sondern war Hartz-IV-Empfänger. Aber das gab mir damals die Sicherheit, diesen Schritt zu gehen. Und ich bereue das auch gar nicht, sondern dadurch habe ich enorm viel gelernt in der Zeit. Es gab zwar ein paar Punkte schlussendlich, die da auch wo ich dann Dinge nachzahlen muss, da ist viel vorgefallen und so weiter. Aber ich habe sehr viel gelernt und nur seinetwegen hatte ich auch diese Energie, das damals auch zu tun. Und ja, ich glaube, er war schwer schizophren dann auch, also schwer krank. Er hatte unterschiedliche Menschen in sich, also diesen Multimillionär und so weiter. Aber das ist eine lange Geschichte. Letztendlich hat es mir ja auch geholfen. Und ich habe ja dann auch weitere Lieferservices in Berlin aufgebaut. Und was ich aber nie hinbekommen habe, war dafür zu sorgen, dass das Ding auch ohne mich läuft. Wenn ich da war, dann war irgendwie Energie da, dann war Liebe da, in allem, in der Essenszubereitung und so weiter. Und wenn das nur meine Mitarbeiter gemacht haben, dann war, ja, die haben das so hingerotzt, ja. Und ich habe das nicht hinbekommen, diese Liebe fürs Detail auf andere zu übermitteln. Und ich war nicht daran interessiert, quasi immer aktiv mitzuarbeiten. Und na, als mein Studium dann zu Ende war, habe ich gesagt, so, jetzt verkaufst du die Dinger und jetzt gehst du erstmal was sozusagen in Unternehmen rein und lernst wieder, ja. Also da hatte ich auch gar nicht diesen Spirit, jetzt was anderes zu machen und habe dann in dem Startup angefangen. So war der Weg. So, lädt er jetzt eigentlich? Jetzt muss ich mal gucken, wie ich mich hier anders setze, weil hier ist das Ladekabel so. Zack. Ah. Naja, so jetzt nochmal umdrehen. Ja. So, dann machen wir nochmal weiter. Wann schreibe ich Sparrate? Sparrate 750 Euro pro Monat Statement. Puh, was fällt mir darauf ein? Ich würde sagen, zu wenig. nee, also 750 Euro ist, glaube ich, eine super Sparleistung und das kannst du ja auch selber mal sehen, wenn du den Sparrechner bedienst, so einen ETF-Sparrechner und jetzt mal die Jahre eingibst und guckst, was da irgendwie am Ende rumkommt, wenn du mit einer, weiß ich nicht, 8% rechnest, wenn du mit 6% inflationsbereinigt quasi rechnest und mal guckst, was bedeutet das Ganze in 30 Jahren, in 40 Jahren, in wie vielen Jahren auch immer, dann kommt bei 750 Euro schon eine ordentliche Summe raus. Also ich habe es gestern gerade mit einem Kumpel gemacht. Er wollte, ich glaube, er war 36 und wir haben mal geguckt, wenn er in Rente geht und Millionär sein will mit seinem Aktienportfolio, wie viel muss er jetzt dafür sparen mit 36 quasi? Und habe mal 30 Jahre Anlagezeitraum genommen. Und womit habe ich gerechnet? Ich glaube, mit einer 7%. Dann waren es, glaube ich, 880 Euro oder so in der Drehe. Und deswegen, je nachdem, was dein Alter ist, kommt da wahrscheinlich eine gehörige Summe raus. Was man aber nicht vergessen darf, ist natürlich, 1 Million sind in 30 Jahren immer noch 1 Million, haben aber schon lange nicht mehr die Kaufkraft von 1 Million. Also das könnte man jetzt auch mal mit einer Inflationsrate von 2,5% per anno, hier ist eine Mücke, per anno annehmen. dann würde man wahrscheinlich sehen, dass in 30 Jahren diese Million, ich weiß nicht, 600.000, 650.000 Kaufkraft nur noch hat. Dementsprechend müssen wir alle uns natürlich einen deutlich höheren Betrag überlegen als den heutigen Betrag, den wir als viel erachten. Also grundsätzlich 750 Euro, dann bestimmt schon eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Nummer. Mit was ich angefangen habe, ich habe gar nicht mit Sparraten, glaube ich, angefangen, und kann das gar nicht mehr sagen. Aber dieses Portfolio Performance existiert jetzt. Das muss noch mal so ein bisschen nachgesteuert werden. Und dann teile ich mal meine einzelnen Jahre. Ich glaube, das kann man damit auch irgendwie auswerten. Und dann versuche ich das noch mal nachzuvollziehen, wie meine Einzahlungen in 2017, in 2018, in 2019 etc. waren. Und dann kann ich die Frage mal so ein Stück weit beantworten. Ja, wie hat sich das bei mir persönlich entwickelt? So, hier hat wieder jemand eine Anfrage gesendet. Mal gucken, wer jetzt hier zu dem Talk dazu kommt. Ich will ein bisschen mehr.
Ja,
Ach,
hi.
Servus, grüß dich, na?
Hi, und zwar, ich hatte gerade eine Frage schon gestellt, aber ich glaube, du hast die übersehen gehabt.
Das kann gut sein.
Und erstmal nochmal danke, dass du angenommen hast, beziehungsweise dass das mal hier funktioniert. Ist ja des Öfteren so, dass das nicht ganz gut läuft.
Ja, hat vorhin auch nicht funktioniert hier, als jemand das gemacht hat.
Genau, und zwar, ja, ich bin gerade noch draußen das gute Wetter am Genießen, war noch gerade ein bisschen am Lesen. Als ich den
Ach,
Livestream
cool.
dann mitbekommen habe, bin dann reingekommen. Und meine Frage war ja, weil dein Portfolio bzw. dein Depot ja ziemlich viel aus Einzeltiteln beginnt, bzw. du ja so fortführst. Ich habe momentan halt noch die 70-30-Formel am Laufen. Kennst dich ja bestimmt aus, also 70% MSCI World und 30% Emerging Markets. Und meine Frage war einfach, weil ich jetzt mittlerweile nach einem halben Jahr, also einlesen und lernen, auch langsam mit ein. Und meine Frage ist einfach, ob du vielleicht einen Buchtipp hast oder irgendwie eine Einleitung, wie man mit dem Anfang mit dem Investieren von Einzeltiteln beginnen kann am besten.
Naja, die Frage ist ja erstmal, warum willst du das dann überhaupt? Ich finde es ja so interessant, dass wir alle oder dass so viele hier in dieser Community immer Einzelaktien, also die ganzen großen Profile, alle machen Einzelaktien, obwohl die gesamte Wissenschaft ja sagt, da gibt es tausend Studien zu, dass du mit der Auswahl von Einzelaktien zu 90% schlechter performen wirst als der Markt.
Ja, das
So.
stimmt. Ich habe ja auch das Hörbuch von dem Gerd Kommer auch angefangen. Jetzt zur Hälfte ungefähr bin ich. Das hat dann auch ein bisschen wachgerüttelt und nochmal hinterfragt, muss das sein, kann man. Aber mir würde es halt auch einfach Spaß machen, ein paar bestimmte Titel so im Depot zu haben, aber halt überhaupt erstmal anzufangen mit der Analyse vielleicht oder also wie man damit überhaupt beginnen sollte. So mit einer Tranche von so 1000 Euro pro Titel erstmal Step by Step langsam reinzukommen. Es müssen jetzt
Ja.
nicht 30 Einzeltitel werden, um ein normales Portfolio zu ergänzen. Es sollten schon so, aber vielleicht so ein paar haben, die so Favoriten sind, die man selber auch erachtet, so als vielleicht Chance wahrnimmt oder vielleicht ein, zwei, drei Dividendenaktien, die man favorisiert aus bestimmten Gründen. Aber ich weiß jetzt halt nicht, weil es ja in der Branche selber oder auch in welchem Sektor man dann investieren will, ist ja so viele Marktführer in dem Sinne gibt, beziehungsweise sehr chancenreiche Unternehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Halbleiterindustrie nimmt oder die Chipbranche, also es ist ja eine Menge an Auswahl. Da stelle ich mich halt noch ein bisschen schwierig mit.
Ja, ich gucke mal kurz, ob ich es finde. Das Buch, was ich dir empfehlen will. Hier ist es sogar, guck mal, ey. Find ich mal ganz schnell. Zack. Das finde ich ganz cool. Mal gucken, ob man das so sieht.
Ja, ich mache mal
So.
davon einen Screenshot. Zwar
Ja,
umgekehrt,
also.
aber man sieht es ja trotzdem. Ach, von
Ja.
der, ach, die Levermann-Strategie.
Ja, genau, Susan Leverman heißt sie, der entspannte Weg zum Reichtum. Also der Titel ist natürlich wie viele Buchtitel sehr, sehr reißerisch, ne? Ich glaube, so müssen die auch alle immer ihre Bücher betiteln, damit sie verkauft werden. Was ich ganz gut finde, wenn du jetzt nicht gerade BWL studierst und so weiter und dich tagtäglich mit diesen Begrifflichkeiten auseinandersetzt, sie erklärt diese ich sag mal, diese ganzen Begriffe wie EBIT, ne, also Earning Before Interest and Tax, heißt im Grunde Gewinn vor Steuern,
Ja, die ganzen Kennzahlen da.
ja, genau, und Abschreibung, ne, EBITDA, KGV und so weiter. Und erklärt es sozusagen ganz einfach mal, zum Beispiel mit einem Bäckereibetrieb oder so, ne, und bringt es mal so ein bisschen runter, auf die Kernzahlen. Deswegen finde ich das ein ganz cooles Buch. Habe ich schon ewig nicht gelesen, aber das ist mir jetzt spontan eingefallen zu diesem Thema Einzelaktien und Bewertung.
Ja, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Wird dann wohl mal bestellt gleich. Und
Ja.
dann wird sich das mal nächste Woche genau angeschaut. Auf jeden Fall danke ich dir nochmal für den Tipp, für den Buchtipp, weil ich hatte ja auch, vielleicht ist die Seite auch bekannt, das ist von dem Jonathan Neuscheller, die Seite alleaktien.de in
Ja.
Deutschland, die ja auch ziemlich gute Analysen hier für den deutschen Markt zur Verfügung stellt, wenn man nicht gerade die Lust und Laune hat, die neuesten Analysen von Investmentbanken wie JP Morgan oder so, sich auf Englisch durchzulesen oder überhaupt zu verstehen, erstmal
Ja.
auch eine gute Seite ist. Ja,
Ja,
ich werde dann einfach mal
kenne ich.
schauen.
Der Michael hatte mir auch mal drei seiner Premium-Analysen zugeschickt. Und ich hab's ja auch gelesen und ich fand es tatsächlich auch super stark. Also ich glaube, das größte Problem ist doch, und die Frage musst du dir eben auch stellen, wenn du jetzt eine Aktie kaufst, was würdest du machen, wenn diese Aktie morgen um 50% fällt? Würdest du sie dann immer noch halten? Würdest du nachkaufen oder wäre das ein Grund für dich zu verkaufen? Und das passiert nämlich an der Börse häufig, wie letztes Jahr mal gesehen, ne? In dem Corona-Crash, dass eben Aktien, die du kaufst, dann einfach mal um 40%, 50% runtergehen können.
Ja, leider habe ich da nicht angefangen, sondern erst im Sommer 2020.
Ja, aber du wirst, also statistisch wirst du, glaube ich, alle 5 Jahre einen Crash
Ja,
erleben. Das
gefühlt.
heißt, der nächste Crash kommt bestimmt, genauso wie das nächste Allzeithoch auch. Und deswegen muss man auf diesen Moment vorbereitet sein. Und ich glaube, wenn du so eine Analyse liest, über 30, 40 Seiten, komplettes Geschäftsmodell verstehst und wenn du mal wirklich verstehst, wie Amazon zum Beispiel überall sein Geld verdient, ja, dann wirst du wahrscheinlich nicht verkaufen, wenn dieses Unternehmen um 30% fällt, sondern dann erst eben nachkaufen, ne? Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Und das glaube ich, wenn man derart tiefe Analysen dann liest und versteht, dass du dann anders handeln wirst. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wie reagierst du, wenn dann mal Aktien um 40% fallen? Aktuell kennst du ja sozusagen nur eine Richtung an der Börse, ne? Die geht immer hoch jetzt,
Ja.
seitdem du drin bist.
Ja, bis jetzt ist ja alles noch relativ gut gelaufen. Der Mai war jetzt zwar ein bisschen wackelig, aber selbst nicht vergleichbar mit letztem Jahr. Aber ja, mal gucken, wie das jetzt dieses Jahr weiterläuft. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so einen bullischen Run wie letztes Jahr noch geben wird in die Richtung. Ich glaube, da der Markt wird da ein bisschen ruhiger. Da wollte ich nochmal fragen, ob du vereinzelt auch Dividendenaktien hast, vielleicht sogar Dividendenaristokraten oder. Weil du meinst ja von vorhin, du dein Portfolio ist auch ein bisschen durchgemischt, also du hast halt vieles am Laufen, Dividendenaktien oder auch ETFs und ja, da wollte ich nochmal nachfragen, ob du da
Ja,
welches.
ich hab da einige. Ich habe ja jetzt diesen Monat auch brutto über 1000 Euro. Ich denke irgendwie so 1300 Euro brutto, aber netto waren es, glaube ich, so 950 Euro netto aus
Ist auch schon eine
Dividenden dann.
Stange.
Ja, genau. Ne? Es
Eine
ist auch schon
Monatsmiete.
viel. Ich meine, früher habe ich bei Hallo Pizza, damit vergleiche ich das immer, für 5 Euro irgendwas gearbeitet und habe dann einen ganzen Monat Pizza ausgefahren.
Boah, das ist krass.
Und
Ich
dann
habe
gab
selber auch
es.
mal in der Gastro gearbeitet, aber selbst da für 10 schon. Also wenn ich mir vorstelle, die Arbeit, die ich gemacht habe, ob ich die auch für 5 Euro gemacht habe, das ist schon echt zumutbar. Das ist.
Naja, es gab ja ein bisschen Trinkgeld noch und so weiter, aber klar, ist absolut ein Kackverdienst gewesen. Darüber braucht man nicht reden, aber ja, also da ist immer mein Anker. Und wenn ich dann sehe, dass sowas mal so eben reinkommt, ist das schon ziemlich geil oder so, weiß ich nicht, jetzt sich vorzustellen, davon essen zu gehen und so weiter. Ne? Also, es ist halt schon eine Stange Kohle. Der Gerd Kommer hat ja auch im Interview mit ihm gesagt, dass das, wenn du das für deine Psychologie brauchst, dann kann das ein Push sein. Und genauso ist eben so eine Dividende hin und wieder auch mal ganz schön. Ich finde ja da immer den Helmut so geil, wenn er da irgendwie im Januar schon 25.000 € Dividende bekommt.
Oh, das ist krass.
Also das finde ich immer sehr nice und inspirierend.
Ja, du hast auch gerade bei der Frage von einem Kollegen, ich will nicht zu lange aufhalten, den ETF-Rechner da angesprochen, weil ich habe eine aktuell auch eine ähnliche Sparrate wie der Kollege da auch gerade gehabt. War der Rechner auf Just ETF oder auf wo kann man das ganz einfach
Gib
nachschauen?
einfach mal ETF-Rechner bei Google ein und dann ist, ich glaube, einer ist sogar von Just ETF, von iShares gibt es da einen. Musst mal gucken, ich weiß gar nicht, welcher mir jetzt am besten gefallen hat, aber einer der ersten drei, die da aufgetreten sind, die sind ja auch alle recht ähnlich. Und das ist schon mal sehr geil, sich das immer wieder bewusst zu machen und zu sagen, okay, ich hab jetzt eine Sparrate von 500 € in meinem Depot sind 5.000 €. Was bedeutet denn das jetzt für die Zukunft, für die nächsten 30 Jahre, ja? Oder sich auch mal zu überlegen, wie viel müsste ich denn sparen, um in X Jahren Millionär zu sein, ja? Das finde ich interessante Überlegungen und das motiviert enorm, weil du siehst halt vor allen Dingen dann auch mal diesen Zinseszinseffekt. Also ob du jetzt
Ja, der
10 oder
Knall, der
11
ja
Jahre
auch.
machst, das macht nicht so einen krassen Unterschied. Aber wenn du dann 35 Jahre oder 36 machst, was da so dann nochmal, was dieses eine Jahr dann nochmal hinten rausbringt, ja.
Ja, klar, aber ich habe mal gehört, also beziehungsweise nicht gehört oder mal gesehen, dass der Zinseszins, dass man den spürt richtig, also dass er sich bemerkbar macht ab so einer Depotgröße von 100.000 €. Vielleicht, also dass man den Weg zu 100.000 € schafft und da dann richtig merkt, vorher ist es halt immer etwas schleichender, beziehungsweise ich weiß nicht, ob der kleiner ist aufgrund der Zinsen, aber ja, also mein Ziel ist auch, dieses Jahr dann die ersten 10.000 zu knacken als Student.
Naja,
Ja.
wenn du 100.000 hast und sagen wir mal, deine Rendite im Jahr ist 8%, dann hast du im Jahr 2 108.000 und wenn du darauf wieder 8% hast,
Ja.
ne, und dann hast du von diesen 8.000 € 10, 8 mal 8 sind 64, dann hast du sozusagen 8.640, ne? Also hast du quasi 640 Zinsen im nächsten Jahr mehr
Nicht.
als noch im ersten Jahr.
Ja, das immerhin schon dreistellig, ne?
Ja, genau. Also dann, und das meinst du wahrscheinlich dann damit, ne? Das ist
Ja.
dann immer, dann kommt der Stein so richtig ins Rollen.
Ja. Eine letzte Frage habe ich noch, das wäre dann auch die letzte. Ich habe dann noch nicht ganz so eine richtige Recherche angestellt, weil ich ja auch vorhin erwähnt hatte, ich habe halt, wie gesagt, die beiden ETFs erstmal am Laufen. Und wenn man ja in die investiert, je nachdem, was man davon hält, unbedingt aufgrund der prozentualen Aufteilung jetzt zum Beispiel in die 10 größten Unternehmen, also es ist ja sehr Amerika-lastig, man kennt die ja alle, also Apple, Amazon oder sonstiges, wollte ich mal nachfragen, ob das eigentlich so ist, weil da habe ich echt keine Ahnung, da muss ich mal nochmal genau recherchieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel über einen bestimmten Zeitraum hin und wieder immer in den MSCI World investiere und davon gehen jetzt zum Beispiel 5% an Apple, ich glaube, ist gerade so, ob ich dann irgendwann mit der Zeit, mit der Depotgröße, die ich dann habe, auch dann real die Apple-Aktie vielleicht halte oder bleibt es für immer im ETF dieser prozentuale Anteil, den man nur besitzt an der Aktie, beziehungsweise an den Aktien, die zum Beispiel iShares hält? Ob du da was zu weißt?
Naja, du hältst ja, wie soll das sein? Also du hältst ja den ETF, ne? Also die Anteile am ETF und der ETF wiederum investiert ja dann und jetzt gibt es ja diese zwei Sachen, ne? Einmal synthetisch und synthetisch, da investiert er ja gar nicht in die Aktien, glaube ich, ne? Sondern das wird dann einfach repliziert, also
Ja, genau.
nachempfunden
Und
und in dem
physisch. Ja.
Anderen Fall physisch investieren sie ja tatsächlich dann auch die Summen entsprechend so in die einzelnen Aktien. Und deine Frage ist jetzt was? Das habe ich nicht verstanden.
Ob man die Einzeltitel dann auch real irgendwann hat,
Nee.
richtig? Nee, ne? Glaube
Nee,
ich auch.
die hast du da nie, ne?
Die sind dann halt, die werden ja verwaltet dann von iShares, BlackRock oder sonstigen,
Genau,
glaube ich.
die werden dann verwaltet und das fand ich ganz gut, was der Gerd Kommer im Grunde sagte, dass du Das hat ja hier einer gefragt gehabt vorher, ob das nicht ein Risiko ist. Also wenn jetzt zum Beispiel iShares pleite geht, was ist denn dann mit diesen Aktien, die sie dann besitzen? Sind die dann weg? Werden die dann mit in die Insolvenzmasse gezogen? Nein, werden sie nicht, weil sie sozusagen für jeden ETF eine eigene Kapitalgesellschaft gründen müssen und da liegt das dann drin und da können sie nicht ran. Ja, also
Ah, okay,
das ist
das wusste
so,
ich nicht.
das ist so ähnlich wie die Hausverwaltung deiner Immobilie. Also wenn deine Hausverwaltung pleite geht, dann ist es für dich erst also nicht scheißegal, weil dann musst du eine neue Hausverwaltung suchen, aber deine Immobilie gehört dir noch immer.
Ja, noch habe ich ja keine. Aber,
Nee, aber
aber die kommt ja vielleicht auch noch irgendwann.
so musst du das sehen, ja. Also da ist sozusagen kein Risiko, wenn jetzt iShares entsprechend oder BlackRock dann pleite geht, was ja derzeit nicht so aussieht, sehr unrealistisch ist, aber
Ja.
nur mal hypothetisch.
Ja, das war's dann von mir. Dann danke ich dir nochmal auf jeden Fall für die Zeit, für die ein, zwei Fragen, die ich da hatte, für
Ja,
den
sehr
kurzen
gerne.
Austausch.
Ich weiß gar nicht, kannst du einfach wieder rausgehen oder wie funktioniert das
Das
jetzt?
weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube, wenn ich rausgehe, dann ist der ganze Stream für mich vorbei. Aber ich kann ja wieder ganz einfach reingehen und für dich ist das ja kein Problem, glaube ich.
Ja,
Deswegen.
genau, mach mal so. So, okay, jetzt können wir wieder auf die Fragen. ETF zählt zum Sondervermögen. Okay. So, okay, jetzt gucke ich nochmal nach. Ich glaube, die Fragen hatte ich alle hier. So, okay, ne, ich glaube, ich bin durch. Dann machen wir mal hier einen Skip. Hoffe, ich konnte euch da eure Fragen genügend beantworten. Waren ja doch ein paar dabei. Ich fand es ganz spannend. Und ja, werde es in Zukunft, glaube ich, mal öfter machen und gerne auch dazukommen, mal für ein paar Fragen, so wie eben der Abdullah. Das fand ich doch ganz cool, auch mal so sich gegenseitig kennenzulernen. Und ja, ansonsten muss man jetzt mein Bier austrinken und dann geht's ins Bett. Hast du meine bekommen? Was meinst du mit meine? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht, was du genau damit meinst, deswegen wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich sicherlich geantwortet. Euch einen schönen Abend, bis dann, ja.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.